sind alle versorgt. Liebe Gemeinde, viele Zeitgenossen stellen sich unter Kirche oder Gemeinde Jesu Christi etwas Uraltes vor. Etwas, das ganz unbeweglich ist, statisch und immer gleich. Und als Symbol mag dafür etwa eine alte Kathedrale dienen. Vor Jahrhunderten erbaut, niemals verändert, ehrwürdig wie ehedem. Ja, da ist was Wahres dran. Die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde Jesu, die lebt in der Tat von einer Wahrheit, die ewig gültig ist. Der heilige Gott ändert sich nicht. Seine Gebote ändern sich nicht. Von Jesus Christus heißt es im Hebräerbrief, er ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und Jesus hat selbst gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ein ewiger Fels im Wandel der Zeiten. Das ist die eine Seite der Gemeinde Jesu. Wo sie dem Wort Gottes treu bleibt, hat sie Teil an dieser Ewigkeit. Und deswegen kann Paulus die Gemeinde auch mit einem Tempel vergleichen, mit einer Kathedrale, wenn Sie so wollen, mit einer Festung der Wahrheit. Aber zugleich sagt die Bibel, dass die Gemeinde in einer prickelnden, mitreißenden Dynamik lebt. Alt und ehrwürdig, das bedeutet eben nicht statisch. Sören Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat es sinngemäß so formuliert. Er hat gesagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wenn einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Zitat Ende. Und mit Brandstiftung meint er nicht etwa etwas Gewalttätiges, als dass dann Häuser angezündet werden oder ähnliches, sondern mit Brandstiftung meinte er Bewegung, Veränderung, Leben, neues Leben. Wenn ein Mensch vom Evangelium erfasst wird, dann kann er nicht mehr gemütlich im Sessel sitzen bleiben und so weiterleben, als wäre nichts geschehen. Das ist nicht möglich. Und darum sind die meisten Bilder für die Gemeinde im Neuen Testament etwas Dynamisches. Haben Sie schon mal darauf geachtet? Die Gemeinde ist die Herde, die von einem Hirten auf gute Weiden geführt wird, zum Beispiel. Oder die Gemeinde ist ein Ackerfeld, das Frucht hervorbringt, wachsen lässt, jedes Jahr wieder. Oder die Gemeinde ist ein Weinstock, dessen Reben kraftvoll sprießen. Oder aber auch die Gemeinde ein menschlicher Körper, das ist das Lieblingsbild von Paulus, ein menschlicher Körper, der organisch wächst. Dynamik. Ist das andere Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Und der Predigttext heute Morgen wird uns nun etwas zeigen vom Geheimnis dieser Dynamik, die Jesus Christus auch hier in unserer Gemeinde entfalten will und die er zum Teil auch schon, und dafür danken wir ihm, entfaltet hat. Bereits vor 14 Tagen, vor zwei Wochen, also vor Ostern, haben wir mit diesem Text begonnen, den Sie vor sich liegen haben. Nämlich, da haben wir die Verse 11 bis 13 ausgelegt. Das können Sie auch nochmal nachhören über unsere MP3-Aufnahme www.bibeltage.de. Und da hatten wir gesehen, Gott will, dass seine Gemeinde wächst. Gott will Dynamik, Gott will Brandstiftung im besten Sinne des Wortes. Und zwar soll seine Gemeinde nicht nur zahlenmäßig wachsen, sondern das Wachstum soll Qualität haben. Es soll ein Wachstum mit Tiefgang sein, dass die Einzelnen weiter verändert werden. Dass nicht einer sagt, jetzt bin ich Christ und jetzt kann alles so bleiben, wie es ist. Sondern Wachstum bedeutet, wer einmal angefangen hat, im Glauben zu wachsen, der wächst immer weiter. Aber die Bibel spielt Qualität und Quantität, also zahlenmäßiges Wachstum und inneres Wachstum, nicht gegeneinander aus. Gott will beides. Und wir hatten gesehen, wie Jesus seinen Vater mit einem Vergleich, der zum großen Festmahl einlädt und seine Knechte ausschickt. Und da heißt es, geht hinaus und nötigt sie hereinzukommen, sagt Gott, damit mein Haus voll werde. Gott will, dass sein Haus voll wird. Gott will volles Haus. Und der Predigttext, den wir hier vor uns haben, das ist ein besonderes Kleinod. Dieser Predigttext ist eine Schlüsselstelle zum Thema Gemeindewachstum. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Und ich bin so dankbar, dass wir im Rahmen unserer Predigtreihe jetzt die Möglichkeit haben, diesen Text auszulegen. Hier in diesen Versen, da zeigt uns Gott, wie Gemeindewachstum funktioniert, wenn man das so sagen darf. Und darum lautet unser Thema auch die göttlichen Prinzipien des Gemeindewachstums. Das ist ganz klar. Wenn wir echtes, gesundes Gemeindewachstum haben wollen, dann müssen wir diese Prinzipien studieren. Und dann müssen wir diese Prinzipien auch auf unser praktisches Gemeindeleben anwenden, wenn wir echtes, gesundes Gemeindewachstum haben wollen. Viele aktuelle Modelle und Konzepte, die so auf dem theologischen Markt angeboten werden, unter dem Stichwort Gemeindewachstum, die machen Anleihen bei Managementprinzipien oder bedienen sich bestimmter Marketingmethoden. Viele dieser Modelle setzen auch auf sogenannte PR-Effekte, also Public Relations. Da geht es um die öffentliche Präsentation. Nun ist gegen öffentliche Werbung nichts einzuwenden. Aber es kommt immer darauf an, passt die Art und Weise, in der ich diese PR mache, passt die auch zu dem Inhalt, den ich anbiete. Und gegen all diese Anleihen bei weltlichen Methoden zeigt Paulus uns hier in diesen wenigen Versen einige PR-Maßnahmen ganz anderer Art. PR-Maßnahmen, auf die wir bei unserem Gemeindeaufbau achten sollen. Und die erste PR-Maßnahme, die wir vor zwei Wochen kennengelernt hatten, war die Predigt des Wortes. Die Predigt des Wortes. PR, das ist die entscheidende Methode, mit der Gott seine Gemeinde baut. Die Predigt des Wortes. Gott setzt Leute ein, die sein Wort predigen und lehren. Das war das erste Prinzip. Das hatten wir in Vers 11 gesehen. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Das war die Zeit, in der die Gemeinde gegründet wurde, in der die Bibel noch nicht fertig war. Und dann einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist also das erste Kriterium, der erste Maßstab, nach dem man sich eine Gemeinde aussuchen sollte. Wird dort das Wort Gottes treu und gründlich gepredigt? Das ist die erste PR-Maßnahme, die Paulus zum Gemeindewachstum hier fordert, die Predigt des Wortes. Wenn eine Gemeinde gesund wachsen soll, dann braucht sie zuallererst die Predigt des Wortes. Und darum beruft Gott Evangelisten, darum beruft Gott Hirten und Lehrer. Und Jesus selbst hat dieses Prinzip vorgelebt. Bei allem, was er sonst noch getan hat, geheilt, andere Wunder getan, mit Menschen gesprochen. Der Schwerpunkt des Dienstes Jesu war die Predigt. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie er das weitergegeben hat an seine Apostel. Die waren zuerst Prediger. Und die Apostel haben dann ihrerseits wieder Leute ausgebildet zum Predigen. Und so wurde der Staffelstab weitergegeben bis in unsere Zeit. Die Kirchengeschichte, dort wo sie im Segen verlaufen ist, ist eine Geschichte der Predigt. Kirchengeschichte ist Predigtgeschichte. Und wo vollmächtig gepredigt wurde, da schenkte Gott Segen und Gnade. Nicht immer, dass die Massen kamen. Das ist Gottes souveränes Geschenk, in welcher Größenordnung er dann Frucht schenkt. Aber dort war echter Segen, wo das Wort Gottes treu gepredigt wird. Das war die erste PR-Maßnahme, die Paulus hier uns ans Herz gelegt hat. Und darin liegt nicht nur eine Aufgabe für jene Männer, die berufen sind zu predigen, sondern darin liegt auch eine große Aufgabe für die Gemeinde, die berufen ist zu hören. Verkündigung hören ist eine ausgesprochen aktive Arbeit und das ist die Verantwortung jedes Christen, dass er sich darum bemüht, bibeltreue Verkündigung zu suchen. Das ist eine geistliche Aufgabe jedes Christen, dass er Anteil hat an diesem Prozess der regelmäßigen Verkündigung des Wortes Gottes. Darum ist es auch für jeden Christen wichtig, dass er versucht, sich treu und regelmäßig zum Gottesdienst zu halten, um regelmäßig und treu die Predigt des Wortes Gottes in der Gemeinschaft der anderen Christen zu hören. Das ist eine Aufgabe, die nicht nur dem Prediger von Gott übertragen ist, sondern der ganzen Gemeinde. Sich der Verkündigung aussetzen, gemeinsam mit offenem Herzen und aufgeschlagener Bibel. Wir sind dankbar für alle technischen Möglichkeiten über das Internet und dass viele, die aus irgendwelchen Gründen mal nicht kommen können, dadurch die Möglichkeit haben, das zu hören und dass wir dadurch auch viele Menschen außerhalb unserer Stadt Hannover erreichen. Wie wir wissen, das ist eine gute Möglichkeit. Und doch ist es ein besonderes Vorrecht, wenn man als Gemeinde gemeinsam die Predigt hören und Gott darauf antworten kann. Das ist nicht einfach durch ein Hören mal über MP3 zu ersetzen. Also, die Predigt des Wortes, das ist die erste PR-Maßnahme. Und dann haben wir gesehen, diese Predigt des Wortes, die ist nicht zur Unterhaltung gedacht, sondern sie zielt auf die Prägung der Heiligen. Das war die zweite PR-Maßnahme, die Prägung der Heiligen. Damit, Vers 12, die Heiligen, also die Gemeindeglieder, zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Prägung der Heiligen, die Prägung der Christen. Das ist die zweite PR-Maßnahme. Die Christen, die sollen nicht nur die Predigt genießen oder sich darüber ärgern oder sich dabei langweilen, sondern sie sollen die Predigt aktiv hören. Was kann ich daraus ziehen für mich an Ausrichtung, an Stärkung, an Korrektur, an Ermutigung, an neuer Instruktion zum Dienst? Was kann ich daraus ziehen? Was will Gott mir dadurch sagen? Das ist ein aktives Predigthören, die Prägung der Heiligen. die dadurch geschieht, dass Gottes Wort verkündigt wird. Und hier sehen wir wunderbar, wie das zusammenkommt, das allgemeine Priestertum, dass jeder Christ in einer unmittelbaren Verantwortung vor Gott steht. Vers 12, die Heiligen sollen alle zugerüstet werden. Und die speziellen Ämter und Dienste, die Gott eingerichtet hat in Vers 11, die Hirten und Evangelisten und Lehrer, das steht überhaupt nicht in Spannung zueinander, sondern die Hirten und Lehrer und Verkündiger sollen die Heiligen zurüsten, dass sie ihren Dienst für Gott umso besser tun können. Das ist ein dynamischer Prozess. Und wo diese Dynamik greift, da kann Gemeinde reifen. Und das hat Paulus in Vers 13 gesagt. Prägung der Heiligen bedeutet, den Heiligen zu helfen, im Glauben zu reifen, stark zu werden. Und das geschieht in erster Linie dadurch, dass der Christ in der Erkenntnis des Sohnes Gottes wächst, wie Paulus in Vers 13 gesagt hat. Das heißt, dass wir Jesus besser kennenlernen, dass wir in unserer Verbindung zu ihm wachsen, dass wir ihn besser verstehen und ihm treuer dienen. Die Prägung der Heiligen. Soweit waren wir vor 2 Wochen gekommen. Die Predigt des Wortes, die Prägung der Heiligen. Und ab Vers 14 legt Paulus uns dann eine dritte PR-Maßnahme zum Gemeindewachstum ans Herz. Wohin soll die Prägung der Heiligen nämlich führen? Wozu will Jesus den reifenden Christen befähigen? Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Was will Jesus? Jesus will, dass seine Gemeinde urteilsfähig wird. Jesus will, dass seine Gemeinde in die Lage kommt, zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu unterscheiden. Zwischen rechter Lehre und falscher Lehre. Wir sollen als Christen urteilsfähig werden. Und darum erfordert gesundes Gemeindewachstum drittens die Prüfung der Geister. Das ist die dritte PR-Maßnahme. Die Prüfung der Geister. Das hat schon im Hebräerbrief gestanden, Kapitel 13. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Und damit wir besser verstehen, was mündig bedeutet, ein mündiger Christ, malt Paulus hier in diesem Vers 14 uns das Gegenteil vor Augen. Was ist der unmündige Christ? Der unmündige, der unreife Christ, der wird von Paulus beschrieben wie ein hilfloses Boot, unmündig von jedem Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben, von stürmischen Wellen hin und her geschleudert. Das ist hier gemeint. Ein solches Boot wird immer gerade in die Richtung geschleudert, in die der Wind weht. Und wenn der Wind sich dreht, dann dreht sich das Bötchen auch wieder in die andere Richtung und wird zack wieder in die andere Richtung geschmissen. Ich erinnere mich noch sehr gut, Sie haben bestimmt schon mal was Ähnliches erlebt, an die Fahrt mit einer Autofähre von Hull in England nach Rotterdam. Und das ging jetzt ganz ruhig und sachte los. Und am Morgen, als man aufwachte, da war man froh, durch so einen Gurt in der Koje gehalten zu werden. Denn das ging hin und her mit dem Schiff. Man konnte, wenn man aufstehen wollte, musste man sehr genau darauf achten, die Balance zu halten. Die Teetasse kippte fast um, die da auf dem Boden stand. Das ist das Bild, das Sie sich vorstellen müssen. Das war noch ein großer Dampfer, eine Autofähre. Und trotzdem hin und her geworfen. Und Paulus beschreibt diese Situation, sagt, so ist der Christ, der sich nicht fest in Gottes Wort verankert hat. So geht es einer Gemeinde, die sich nicht regelmäßig gründlich mit der Bibel beschäftigt und die nicht von der Bibel aus die verschiedenen Strömungen der Zeit miteinander untersucht. Wer etwas beurteilen will, der braucht einen Maßstab. Und Paulus hat mal gesagt in 2. Korinther 10, wir wollen jeden Gedanken, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Christi, gefangen nehmen unter den Gehorsam gegenüber Jesus. Das können Sie in Ruhe nachlesen, 2. Korinther 10, Vers 5. Wer etwas beurteilen will, braucht einen Maßstab. Wir wollen jeden Gedanken, sagt Paulus, gefangen nehmen, einordnen unter den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Und wenn nun ein Christ oder auch eine ganze Gemeinde ohne regelmäßige, gesunde, biblische Lehre lebt, dann wird sie ein Spielball von theologischen Modeerscheinungen. Dann wird sie ein Spielball von ständig wechselnden Meinungen. Dann wird sie auch anfällig für falsche Lehren. Dann wird sie anfällig, wenn diese Lehren nur entsprechend geschickt und scheinbar fromm verkauft werden. Wenn man ihnen das Etikett aufklebt, das ist evangelistisch. Oder wenn man so ein paar fromme Worte drumherum macht, dann schauen dann manche gar nicht mehr, was ist denn nun der Inhalt präzise, sondern ach, das wird hier von Christen angeboten, das wird schon stimmen, das wird schon okay sein. Wie viele Gemeinden, die einmal gut angefangen hatten, sind wie ein führungsloses Schiff vom Kurs abgekommen. Warum? Weil die Wellen des Zeitgeistes stärker waren als die Verankerung in Gottes Wort. Sie sind abgekommen vom Kurs, weil sie sich nicht mehr strikt nach dem untrüglichen Kompass richteten, nämlich nach der Bibel, sondern weil sie freihändig mit dem Steuer dorthin ruderten oder steuerten, wo es ihnen gerade richtig erschien. Und dann fragte man irgendwann nicht mehr danach, ist das mit der Bibel in Übereinstimmung zu bringen, sondern man fragte, ist es stilvoll, ist es ansprechend, ist es erfolgsversprechend, fühlen wir uns gut dabei, ist es modern oder wie auch immer. Und so weht der Wind immer mal wieder von einer anderen Seite in das Schiff der Gemeinde hinein. Ich denke zum Beispiel, ein solcher Wind ist der Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs, der sicherlich viel Gutes und Richtiges sagt. Der Alpha-Kurs war, wenn man ihn genauer betrachtet, der das Evangelium vom Kreuz verkürzt. Der die Leute nicht vollständig informiert darüber, was das Evangelium in seinem Kern bedeutet. Oder so ein anderer Wind, der in die Gemeinde hineinbläst, ist diese ökumenische Tendenz, mit der wir es zurzeit ständig zu tun haben. Dass man so den Eindruck erweckt, auch katholisch und evangelisch, das sei ja eigentlich im Prinzip das Gleiche. Hätte es nie eine Reformation geben müssen. Oder gewisse Einflüsse der fremden Religion. Stellen Sie sich vor, zu Beginn der Osterwoche wurde in einer sogenannten evangelischen Kirche in Bochum, in der Christuskirche, von Christen und Moslems miteinander in dieser Kirche der Geburtstag Mohammeds gefeiert. Ja, da ist schon der Sturm, das hat sich dann zum Orkan schon ausgeweitet. Die Leute merken scheinbar überhaupt nichts mehr. Manchmal kommt dieser Sturm in die Gemeinde aber auch hinein, dadurch, dass bestimmte ethische Grundsätze unterspült und ausgehöhlt werden. Zum Beispiel, dass in manchen Jugendkreisen das nicht mehr klar ist, dass ein Zusammenleben ohne Trauschein, wenn das junge Paare tun, gegen den Willen Gottes steht. Das ist in manchen Jugendkreisen nicht mehr klar, dass der Geschlechtsverkehr in die Ehe hineingehört. Das ist auch so ein Wind, der so manche Jugendkreise unterspült hat. Es gibt also viele verschiedene Winde. Und Paulus warnt uns davor, diese Gefahr zu unterschätzen, die von falschen Lehren und von falschen Meinungen ausgehen kann. Und darum bringt er hier in Vers 14 noch ein zweites Beispiel. Nicht nur das von dem Schiff, das so hin und her geschmissen wird, sondern das Beispiel vom Würfelspiel, das steckt dahinter. Wenn Sie den Vers zu Ende lesen, dass wir uns umtreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Damit ist das Würfelspiel gemeint vom griechischen Begriff her. Paulus sagt, Leute, passt auf, es sind Falschspieler am Werk. Es sind Betrüger da, die mit List und Tücke, also sehr geschickt, versuchen, uns vom Kurs wegzuziehen, ohne dass wir das merken. Wohlgemerkt, und das will ich sehr deutlich sagen, nicht jeder, der falsche Lehren verbreitet, tut dies mit böser Absicht. Ganz bestimmt nicht. Viele, die ihrerseits falsche Lehren ausbreiten, sind selber Opfer dieser falschen Lehren geworden und wissen es nicht besser. Das müssen wir auch fairerweise immer wieder eingestehen. Aber, Paulus sagt, dahinter, die Drahtzieher im Hintergrund, die verfolgen Ziele und Pläne, die sie oft nicht offen auf den Tisch legen. Weil wenn wir diese Pläne von Anfang an kennen würden, wir ihnen die Gefolgschaft sofort verweigern würden. Und der letzte, der wirkungsvollste Falschspieler hinter allen anderen Falschspielern ist der Teufel selbst, den die Bibel den Lügner von Anfang an nennt. Und liebe Leute, ich kann mir vorstellen, dass Paulus bei diesen Worten hier in Vers 14 auch an eine Situation gedacht hat, die mal in dieser Gemeinde geschehen ist, an die er diesen Brief zuerst schreibt, nämlich in Ephesus. Das können Sie nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, als Paulus mit den Gemeindeleitern aus Ephesus zusammentrifft und weiß, er wird sie wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr sehen. Und da hat er noch ein sehr ernstes, ein sehr bewegendes Gespräch mit ihnen. Hinterher liegen sich alle in Armen und weinen und so. Es ist wirklich ein dramatischer Abschied. Und Paulus weiß, er muss ihnen jetzt noch mal einige entscheidende Leitlinien mitgeben. Und da sagt er in Apostelgeschichte 20, ab Vers 30, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Paulus sagt, Leute, macht euch keine Illusionen. Die Falschspieler werden keine Ruhe lassen. Sie werden euch keine Ruhe lassen. Die stürmischen Winde werden sich immer wieder erheben. Das wird nie aufhören, solange diese Erde steht. Und darum ist es für ein gesundes Gemeindewachstum so wichtig, dass wir die Geister prüfen, dass wir die Konzepte prüfen, die Theorien prüfen, die Methoden prüfen, die Meinungen prüfen. Und ich sage Ihnen, diese Herausforderung ist für uns heute mindestens genauso dramatisch wie für die Zeitgenossen des Paulus. Nächste Woche bin ich zu Vorträgen in Moskau für einige wenige Tage. Und die Themen, die wir da behandeln werden, die bei diesem Kongress behandelt werden sollen, sind im Grunde dieselben, die wir auch hier in Deutschland behandeln. Es geht um die Winde, die in die Gemeinden hineinströmen. Es geht beispielsweise um die Überfremdung der Seelsorge durch Psychotherapiekonzepte, die aus einem ganz atheistischen Hintergrund kommen. Es geht um die Fehlprägung des biblischen Verständnisses von Gesundheit, Krankheit und Heilung durch bestimmte falsche Lehren der charismatischen Bewegung, die sich gerade in den letzten beiden Jahrzehnten massiv ausgebreitet haben in Russland. Es geht um die Folgen der Globalisierung, die immer mehr einen Druck auf die Gemeinde ausüben, sich anzupassen und auch andere Religionen als wahr anzuerkennen. Es sind ganz ähnliche Themen und Fragen, die uns auch hier in Deutschland bewegen. Es sind die gleichen Winde. Und Paulus sagt, Leute, nehmt das ernst. Achtet drauf, die Prüfung der Geister ist wichtig und unverzichtbar für ein gesundes Gemeindewachstum. Wir können uns keine Naivität leisten. Wir können nicht einfach unter Berufung auf die Bibel sagen, ach, der Herr wird uns schon bewahren, wir müssen es alles nicht so eng und verbissen sehen und so ernst nehmen. Es wird schon alles irgendwie gehen, seid man nicht so besorgt. Das, sagt Paulus, geht nicht. Das können wir uns nicht leisten, das hat Christus nicht gewollt. Und darum sagt er mal so schön in 1. Korinther 14, Vers 20, liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Das heißt, ihr dürft ruhig ein bisschen naiv sein, wenn es darum geht, euch irgendwelche bösen Sachen auszudenken. Da sollt ihr ruhig Kinder sein. Aber ihr sollt nicht Kinder sein im Verstehen. Ihr sollt kapieren, was läuft. Und ihr sollt es lernen, den Maßstab des Wortes Gottes anzuwenden auf die dramatischen Herausforderungen eurer Zeit. Das ist die Prüfung der Geister als ein wichtiges Kriterium des Gemeindeaufbaus. So, aber was meint Paulus damit nicht? Paulus meint damit keine kalte Verbissenheit. Das ist ganz wichtig. Das kann es ja auch geben, dass wir plötzlich so ein System im Kopf haben und wir setzen das System durch und was den Menschen dahinter betrifft, das interessiert uns gar nicht mehr. Und das meint Paulus nicht. Er sagt nicht blinder Fanatismus, um ein kaltes System durchzusetzen. Und darum fügt er eine vierte PR-Maßnahme an, die für das Gemeindewachstum unverzichtbar ist. Also erstens Predigt des Wortes, zweitens Prägung der Heiligen, drittens Prüfung der Geister und viertens spricht er von der Praxis der Liebe, Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Die Praxis der Liebe. Liebe Gemeinde, in der Bibel ist Liebe immer mehr als nur ein Gefühl. Liebe immer viel mehr als nur eine Neigung. Was ist Liebe? Liebe ist in der Bibel die Bereitschaft, dem anderen Gutes zu tun. Die Bereitschaft, der Drang, dem anderen das zu geben, was er wirklich braucht. Und darum zielt Liebe in der Bibel immer auf Praxis, auf Tun. Wir hatten viele Jahre Kontakt zu einem älteren Professor aus Köln. Er ist letztes Jahr gestorben. Und dieser Professor, er war Wirtschaftswissenschaftler, kam immer wieder auf diesen Vers 15 zu sprechen. Das war wahrscheinlich sein Lieblingsvers in der Bibel. Wahrsein in Liebe. Obwohl er kein Theologe, sondern Wirtschaftswissenschaftler war, hat er es auch immer wieder griechisch zitiert. Aletheien en agape. So, und danach hat dieser Mann auch gelebt. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Wahrheit der Bibel. Er wurde Gründungsvorsitzender der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Das ist jene Organisation, in der sich Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler aus verschiedenen Bereichen zusammengefunden haben, um das biblische Zeugnis von der Schöpfung ernst zu nehmen. Auch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen anderen naturwissenschaftlichen Theorien. Diese Organisation hat sich sehr verdient gemacht in der Debatte um Schöpfung oder Evolution. Sie kämpft bis heute für die Wahrheit der Bibel in allen Bereichen des Lebens. Das hat er mitgegründet. Er war ein Kämpfer. Und doch war er zugleich ein geduldiger, ein liebevoller Mensch. Der trotz allem Respekt, den man ihm entgegenbrachte, einfach weil er so eine Kapazität war in seinem Fach, trotz allem Respekt um sich herum ja eine Atmosphäre von Güte verbreitete. Und ich weiß, dass viele seiner Studenten in Köln ihn liebevoll, wenn er nicht dabei war und es nicht hörte, Papa Ellinger nannten. nicht weil er irgendwie zu nachlässig oder trottelig gewesen wäre, sondern weil er für jeden Verständnis hatte, weil er sich um seine Studenten auch gekümmert hatte, wenn die ganz private Sorgen haben. Und er hat das in der Vorlesung gesagt. Er sagt, wenn Sie Probleme haben, Sie können zu mir kommen und ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Und die Studiengemeinschaft Wort und Wissen mit diesen vielen komplizierten Wissenschaftlern, und Sie wissen ja, Forscher sind oft so richtige Individualisten und jeder hat seine speziellen Vorstellungen und seine bestimmten Eitelkeiten und Empfindlichkeiten. Diese Studiengemeinschaft wäre wohl nie zusammengewachsen und nie beieinander geblieben, wenn nicht dieser Vorsitzende hunderte von Kilometern unter seine Reifen genommen hätte, um einzelne Kollegen zu besuchen, um ihnen gut zuzureden, um sie einzuladen, weiter mitzumachen, um sie zu trösten, um sie zu unterstützen. Es war wirklich vorbildlich, wie dieser Professor gewirkt hat. Wahrsein in Liebe, dafür war er mir ein großes Vorbild. Und das ist für gesundes Gemeindewachstum so wichtig, dass Wahrheit und Liebe untrennbar zusammengehören. Oft werden sie ja gegeneinander ausgespielt. In manchen Gemeinden wird beispielsweise Gemeindezucht dadurch verhindert, dass man sagt, das ist aber lieblos, wenn ihr jetzt jemanden von einer bestimmten Sache zum Beispiel ausschließt, weil er das und das getan hat. Das ist lieblos. Und deswegen gibt es in manchen Gemeinden prinzipiell keine Gemeindezucht mehr. Sicher ist an vielen Stellen Gemeindezucht brutal, kalt und lieblos betrieben worden. Und dann war das falsch. Aber eigentlich ist Gemeindezucht angeleitet von einem Doppelmotiv der Liebe. Nämlich, es geht einmal um die Liebe zu Gott, dass die Gemeinde dem Herrn gehorsam sein will, auch in der Art und Weise, wie sie ihr Gemeindeleben gestaltet, Liebe zu Gott. Und das zweite Motiv für Gemeindezucht sollte immer auch die Liebe zu den Betroffenen sein. Gemeindezucht hat ja nie die Absicht, jemanden irgendwie auszuschließen oder abzukanzeln, sondern dort, wo Gemeinde das übt, hat es immer die Funktion, den Betreffenden zu gewinnen und ihm zu helfen, zu einer bestimmten Erkenntnis zu kommen. Wahrheit und Liebe dürfen nie gegeneinander ausgespielt werden. Und wir sind immer in der Gefahr, weil wir Menschen sind, dass uns das doch unterläuft. Dass uns das doch unterläuft, dass wir Wahrheit und Liebe gegeneinander ausspielen. Und da brauchen wir die Korrektur Gottes. Also, das ist die vierte PR-Maßnahme, die Praxis der Liebe. Einige übersetzen diese Stelle hier, lasst uns die Wahrheit in Liebe sagen. Also lasst uns die Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen dem anderen um die Ohren hauen. Ja, und das gilt auch für die Art und Weise, in der wir das Evangelium weitersagen. Also die Wahrheit über Rettung aus Sünde, Rettung aus Tod, Rettung aus Hölle. Das sollen wir fest und freundlich sagen. Wir sollen es deutlich sagen, aber nicht so, dass wir es dem anderen wie eine Keule über den Kopf hauen, sondern dass wir bei allem Engagement und bei aller Leidenschaft versuchen, doch immer auch deutlich werden zu lassen, ich meine es gut mit dir, ich will dir helfen. Die Verkündigung des Evangeliums ist ein Akt der Liebe und das soll auch deutlich werden. Wahrheit in Liebe sagen. Das ist in diesen Worten sicher mit enthalten, aber das ist noch nicht alles, was Paulus hier meint. Es geht dem Paulus nicht nur darum, wie wir die Wahrheit sagen, sondern es geht ihm um unseren gesamten Lebensvollzug. Und deswegen sollte man diesen Anfang von Vers 15 am besten so übersetzen. Lasst uns wahr sein in der Liebe. Lasst uns wahr sein in der Liebe. Das heißt, unsere ganze Existenz, auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, soll von einer Liebe bestimmt sein, die sich am objektiven Maßstab der Wahrheit ausrichtet. Darf ich das nochmal sagen? Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und unsere ganze Existenz soll von einer Liebe bestimmt sein, die sich am Maßstab der Wahrheit ausrichtet. Was heißt denn lieben? Lieben heißt, dem anderen Gutes tun. Lieben heißt, sich orientieren am Bedürfnis des anderen, was er wirklich braucht. Und was das Gute für ihn ist, das erkenne ich nicht unbedingt immer an dem, was er sich wünscht. Denken Sie nur an die Kindererziehung. Wie oft wünschen Kinder sich Sachen, wenn wir ihnen alles gäben, was sie sich wünschten, wäre das nicht liebevoll, sondern wäre das im Endeffekt oft sehr lieblos. Weil natürlich Kinder, Klammer auf, und manchmal auch Erwachsene, Klammer zu, sich Dinge wünschen, die ihnen nicht gut tun. Also wenn ich dem anderen das geben will, was er wirklich braucht, dann muss ich mich orientieren am Maßstab der Liebe. Dann muss ich fragen, was braucht er von Gott her? Und so könnte man unser Leben eigentlich mit einem Auto vergleichen. Die Liebe, das ist der Motor. Das ist der innere Antrieb, dem anderen dienen zu wollen. Das ist die Liebe. Und die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Lenkrad. wodurch die Kraft des Motors in die richtige Richtung gelenkt wird. Die Liebe, der Motor, der Antrieb. Ich will dem anderen Gutes tun und dienen. Und die Wahrheit ist das Lenkrad, die den Antrieb der Liebe dorthin lenkt, aufgrund des Kursbuchs der Bibel, wo es für ihn gut ist. Und so wächst sie dann. Die Praxis der Liebe als eine ganz entscheidende PR-Maßnahme des Gemeindewachstums. Nun könnte man sagen, menschlich gesehen ist das eine Überforderung. Wir kriegen das nicht immer so hin mit der Liebe, wie wir es gerne wollten. Uns gehen manchmal die Gäule durch. Uns fehlt es an Geduld. Uns fehlt es einfach auch manchmal an der Bereitschaft, uns die Mühe zu machen, uns in den anderen hineinzuversetzen. Manchmal sind wir einfach genervt. Manchmal wollen wir auch nicht lieb sein. Ja, das ist unser Problem oft, weil wir noch Sünder sind und mit so vielen Widerständen in uns selbst zu kämpfen haben. Aber der Herr Jesus hat gesagt, dass zu unserer Reifung im Glauben auch das dazu gehören soll, dass er uns wachsen lassen will in der Liebe. Wir werden immer wieder ihm aus der Spur laufen. Wir werden immer wieder schuldig werden, auch aneinander. Aber doch will der Herr es uns schenken. Und an anderer Stelle im Galaterbrief, Kapitel 5, da beschreibt Paulus, was der Heilige Geist, der ja in den Christen wohnt, an uns tut. Und da sagt Paulus, der Heilige Geist lässt in uns Früchte wachsen. Das heißt, Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist, mittels des Wortes Gottes, an unserem Herzen. Und dabei bewirkt Gott, dass Früchte wachsen. Und wissen Sie, was die erste Frucht ist, die dort genannt wird? In Galater 5, Vers 22. Das ist die Liebe. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Aber am Anfang dieser neuner Aufzählung steht die Liebe. Die will der Herr uns schenken. Diese Grundgesinnung, dass ich wirklich dem anderen das geben will, was ihm gut tut. Und dabei auch die eigenen Widerstände, die das oft so behindern und blockieren wollen, überwinde. Und in dem Sinne hat Jesus das seinen Jüngern schon mal vorausgesagt. Er hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So ihr Liebe untereinander habt. Das soll euer Markenzeichen sein, euer Erkennungszeichen, auch in der Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht. Und diese Liebe bedeutet eben gerade nicht, dass ihr fünfe gerade sein lasst. Diese Liebe bedeutet gerade nicht, dass ihr Wischiwaschi-Christen werdet, die es allen recht machen wollen. Diese Liebe bedeutet eben nicht, dass ihr eure Leidenschaft für die Wahrheit aufgebt. Und verstehen Sie, Leidenschaft für die Wahrheit bedeutet auch immer, dass wir bereit sind, auch die Unwahrheit beim Namen zu nennen. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann heißt das auch immer, alle anderen Wege, die sich neben mir als Konkurrenz positionieren, sind die Unwahrheit und sind der Weg ins Verderben und sie führen in den Tod. Der Herr bindet uns an seine Wahrheit. Die Prüfung der Geister ist unverzichtbar. Aber Jesus sagt, das Ganze soll verbunden sein mit der Praxis der Liebe, die er uns schenken will und die er in unserem Leben wachsen lassen will. Und so lassen Sie den Herrn darum bitten, dass er uns auch diese dritte und vierte PR-Maßnahme, die der Text uns zeigt, dass auch das in unserem Gemeindeleben immer mehr Wirklichkeit wird. Dass der Herr uns lehrt, die Geister zu prüfen. Und dass er so an unseren Herzen arbeitet, dass die Praxis der Liebe uns ein immer größeres Herzensanliegen wird. Auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und in der Art und Weise, wie wir den Menschen begegnen, die noch nicht zur Gemeinde Jesu Christi gehören. Und dann werden wir, so Gott will, in der nächsten Woche noch eine fünfte und sechste PR-Maßnahme hier in diesem Text finden, die Gott uns verordnet hat, und werden sehen, wie so der Herr das Wachstum seiner Gemeinde schenkt. Er will uns alle dabei gebrauchen. Er will uns alle in diesen Prozess mit hineinziehen. Und darum lassen Sie uns das mit in die neue Woche nehmen, dass wir den Herrn darum bitten, Herr, zeige mir, wie ich am Wachstum deiner Gemeinde mitwirken kann. Herr, zeige mir bitte, wie ich mich einbringen soll. Wie du mich als dein Werkzeug gebrauchen kannst, um deiner Gemeinde zu dienen. Und als große Ermutigung am Schluss, dass Gott wirklich jeden von uns, der ihm gehört und der Jesus Christus nachfolgt, gebrauchen kann, will ich Ihnen zum Schluss erzählen, was einem Missionars-Ehepaar passiert ist. Sie heißen Bill und Jenny Morris. Aus Amerika kommen sie und sie waren tätig in einem besonders schwierigen Aufgabenbereich an der Grenze nach Tibet. Da hatte sich vorher kaum einer hingewagt. Und dann kamen Bill und Jenny Morris dorthin und sie merkten, die Bevölkerung steckte fest in einem finsteren Götzendienst. Und sie fragten sich, wie sollen wir hier Gemeinde Jesu Christi bauen? Wie soll hier Gemeinde wachsen können? Wie soll hier neues geistliches Leben entstehen können? Es ist alles so tot und die Menschen sind so abweisend. Und dann haben sie 7 Jahre lang gepredigt. 7 Jahre lang treu gepredigt. Und es kam ihnen vor, als würden sie gegen eine Wand sprechen. Es tat sich scheinbar nichts. Sie haben mit Mühe die Sprache der Menschen gelernt. Und sie haben alles versucht, um den Leuten zu beweisen, dass sie ihnen mit der Liebe Gottes begegnen wollten. Und doch ist nichts passiert, was ihnen Mut machte. Aber dann, im 7. Jahr ereignete sich Folgendes. Dieses Missionars-Ehepaar bekam ein erstes Kind, ein kleines Mädchen. Betsy hieß das. Und als die Betsy dann begann, auf allen Vieren herumzukrabbeln, sahen die Dorfleute sich das an und lächelten. Das war schon mal so der erste Sympathieträger. Und dann lernte die Betsy sprechen. Und sie lernte sprechen in der Sprache der Menschen, die dort lebten. Und was taten die Eltern? Die Eltern haben die Betsy natürlich unterwiesen im Wort Gottes. Sie haben ihr Bibelverse beigebracht, christliche Lieder, die das Evangelium weitersagten. Und wenn die Betsy dann mit ihren Freunden aus der Umgebung spielte, dann hat sie natürlich auch ihre Bibelverse zitiert in der eingeborenen Sprache. Sie hat die christlichen Lieder gesungen, ganz normal. Und da passierte wirklich das Wunder. Aus dem Munde dieses kleinen Mädchens, dieser Missionarstochter, hörten die Leute das Evangelium von Jesus Christus. Und Gott hat das gebraucht. Gott hat das dazu gebraucht, dass dann sich der erste Mensch bekehrte dort, auf diesem Missionsgebiet. Und bald danach waren 8 junge Christen beisammen, die das Evangelium miteinander gelesen haben und die sich dann gezielt darauf vorbereiteten und von den Missionaren geschult worden sind, um das Evangelium in dem ganzen Stammesgebiet auszubreiten. Und es hatte alles begonnen mit dieser kleinen Betsy, die ihre Bibelverse, die sie auswendig gelernt hatte, und die Lieder über das Evangelium, die die Eltern ihr beigebracht hatten, die sie weitergegeben hatte. Und Gott hat ihr Wort benutzt, was sein Wort war, weil es die Wahrheit der Bibel war, um die Herzen der Menschen dort zu verändern. Es kommt nicht auf uns an. Es kommt nicht auf unsere Größe, auf unsere Genialität an. Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwelche trickreichen Methoden in Anschlag bringen, um Gottes Gemeinde zum Wachsen zu bringen, sondern es kommt auf den Herrn an. Und wir wollen Werkzeuge sein in seiner Hand. Wir wollen ihm treu sein und deshalb immer mehr von seinem Wort lehren, was die entscheidenden PR-Maßnahmen beim Gemeindewachstum sein sollen. Die Predigt des Wortes, die Prägung der Heiligen, die Prüfung der Geister und die Praxis der Liebe. Und in einer Woche werden wir, so Gott will, dann noch die 5. und die 6. Maßnahme kennenlernen. Gott möge uns als Gemeinde segnen und wachsen lassen nach seinem Willen und durch seine Kraft. Amen.